Wir sind jetzt in der Zeit schon etwas fortgeschritten, aber ich möchte euch einladen, dass wir trotzdem uns Zeit nehmen für Gottes Wort, weil das doch sehr wichtig ist und wie du es auch gebetet hast, Tobias, dass wir verändert werden durch sein Wort. Und dazu möchte ich euch auch einladen. Morgen werden wir als Gemeinde Otto Adler zu Grabe tragen. Es wird keine einfache Zeit sein für uns. Und auf diesem Weg zum Grab, da tragen wir aber auch sehr viele und sehr schwere Fragen mit uns. Warum gerade er? Warum gerade jetzt? Vor allem, warum gerade so früh? Otto wurde erst 53 Jahre alt. Und in dieser Spannung zwischen Dankbarkeit, ihn zu kennen, es war so ein toller Mensch. Diese Trauer, die wir empfinden, auch ich persönlich, es ist so ein Gefühl jetzt zu predigen und es ist alles überlagert mit Gefühlen von ja auch Trauer, auch Zweifel. Auch diese haben Platz in dieser Zeit, wo wir Zweifel haben auch an Gott, wo wir vielleicht Wut oder sogar auch Ärger empfinden. Gott, warum hast du das zugelassen? Er hinterlässt zwei Töchter und eine Frau. Und eins weiß ich aber von Otto. Otto hat seinen Glauben an Jesus gelebt. Wenn etwas stimmt an dieser Satz, er war echt bei allen Fehlern, den Otto auch hatte. Sein Glaube war echt und vor allem sein Anliegen für das Evangelium, sein heiliges Anliegen für das Evangelium, das war ihm so bewusst. Und Otto war auch ein Mensch, er wusste, dass sein Leben ein Ende hat. Dass wir unser Leben vor Gott verantworten, nicht nur müssen, sondern auch dürfen. Und ich bin froh, dass ich mein Leben vor Gott verantworten darf. Ich komme dazu später. Es gibt einen Spruch, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und Otto war das Gegenteil. Wer Otto kannte, der wusste, Otto war ein ganzer Christ. Bei allen Fehlern. Und so wie Otto sehne auch ich mich nach einer Nachfolge, die echt ist, die lebendig ist. Und ich hoffe, dass auch du diesen Wunsch hast, eine Nachfolge zu haben, die unter dem Segen Gottes ist, die echt ist. Und darum soll es in diesem heutigen Text gehen. Es geht darum, Ehrfurcht zu haben vor diesem heiligen und gerechten Gott. Er ist mein Retter und er ist mein Richter. Ich möchte beginnen, diesen Text gleich zu lesen. Und ich möchte den in einen Kontext setzen. Warum predige ich das, was ich heute predige? Es war der Oktober, der 30.10.2023, es war ein Montag. Da ist mir persönlich was Schlimmes passiert. Eine Krise, verursacht durch Verrat und geistlichen Missbrauch. Es war an einem Montag und an einem Mittwoch, zwei Tage später, ich sitze in meinem Ohrensessel und ich flehe zu Gott, Herr, schenk mir ein Wort der Ermutigung. Ich brauche Kraft, ich bin innerlich taub. Ich schlage die Bibel auf und ich lese willkürlich Ermutigung zum Weiterbauen, weil Gott segnet. Ich lese ein paar Verse und sage, nee, ich kann nicht mehr, ich will nicht weiterbauen. Ich brauche keine Ermutigung zum Weiterbauen, ich bin einfach am Ende. Zwei Wochen später, auch an einem Montag, Alina und ich, wir reden, wie so oft, wie jeder von euch so viel über die Ereignisse in der Gemeinde gesprochen haben. Wir haben jeden Tag darüber gesprochen, dafür gebetet. Und an diesem Montag, wir sitzen da, ich wieder in meinem Ohrensessel, ich kann nicht mehr. Und mir fällt mein Blick auf so ein Bücherregal, auf ein Buch. Und während wir so reden, sage ich, du Schatz, lese mal kurz, was heute in diesem Buch drin steht. Was wir eigentlich gar nicht machen. Das ist so ein Andachtsbuch von Spurgeon. Es war der 12. November, der gleiche Text. Und da habe ich gedacht, okay, das ist schon kein Zufall mehr, Herr, irgendwas willst du mir sagen, ich werde mich jetzt mit diesem Text, seit Oktober beschäftige ich mich mit diesem Text. Ich kann leider auch von der Zeit her und auch im Angesicht von Ottos Tod, möchte ich nicht auf so viele Details eingehen im Hintergrund, was den Text angeht, was sehr interessant ist. Aber ich möchte euch nur die Hintergründe sagen. Dieser Text, den begleitet mich schon seit Oktober. Und es ist so ein kleiner Text, und zwar steht er in Haggai. Und ich lese den Text vor. Wer eine Bibel dabei hat, darf sie gern aufleuchten oder aufschlagen. Ich lese Haggai, du gehst so quasi in die Mitte der Bibel und dann nach rechts. Das steht bei den kleinen Propheten. Haggai 1, ab Vers 1. Im zweiten Jahr des Königs Darius, es war ein persischer König, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats. Also eine ziemlich genaue Angabe, wo wir uns befinden. Für mich als Controller, als Zahlmensch, interessante Information. Was geschah hier? Ein Wort des Herrn zu Haggai, ein Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, des Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Jozadak, dem Hohepriester. Zerubabel, das war der, man würde heutzutage sagen, der militärische Führer, der Führer des Volkes, und Jeschua, das war der geistliche Führer des Volkes. Also er spricht zu dem Leadership des Volkes von Israel. Was spricht der Herr? So spricht der Herr, Vers 2. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah wieder durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und nun, Vers 5, so spricht der Herr der Herrscher, richtet eure Herzen auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber ihr seid noch durstig. Ihr kleidet euch ein, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Das nennt man Inflation. So spricht der Herr der Herrscher. Vers 7, richtet eure Herzen auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge, bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich gefallen haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das? Wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten und ich habe eine Dürre über das Land ausgerufen, über die Berge, den Korn, Wein, Öl, Erdboden, über die Menschen, über Vieh und über Arbeitsertrag, über alles. Da hörte Zerubabel und der Hohepriester Jeschua und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels und den Geist Jeschuas und den Geist des Restes des Volkes, so dass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscher machten, ihres Gottes am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des König Darius. Es ist, denke ich, kein so bekannter Vers, kein so bekannter Text an sich, Haggai. Für meine Predigt habe ich zur Grundlage gelegt Arnold Fruchtenbaum. Ich denke, einige kennen den. Ohne diese Arbeit von diesem Mann, der wirklich auch messianisch, theologisch und Jesusbezogen auch alte Texte auslegt, und auch eine Predigt von Peter Grell, falls jemand den kennt. Lagebestimmung. Ich möchte vielleicht etwas einkürzen, aber wo befinden wir uns? Und das fand ich interessant. Haggai ist einer der 12 Bücher von den kleinen Propheten. Die kleinen Propheten, 12 Bücher, haben 1050 Verse. Und der kleinste ist Obadja mit 21 Versen. Danach kommt schon Haggai. Und man sieht, das sind gerade 2,5 Seiten, 38 Verse, verteilt auf 2 Kapitel. Und das Besondere an diesem Buch, 20 Verse von diesen 38, 53%, spricht Gott. Das fand ich interessant. Ein Buch, wo nur 2,5 Seiten ist, aber mehr als die Hälfte davon, lesen wir, wie Gott direkt spricht. Wir brauchen nichts interpretieren, wir können direkt von Gottes Wort hören. Wir befinden uns in dem Zeitpunkt, wo das Volk Israel zurückkehrt aus Babylon. Und es ist dann umgerechnet, wäre das der 1. September, minus 520 vor Christus. Also 520 vor Christus, da befinden wir uns. Und eine kleine Schar kehrt zurück aus Babylon. Und Gott gibt von Anfang an, von Tag 1 auf, den Auftrag, baut mein Tempel, den zweiten Tempel. Baut mein Tempel. Und was machen sie? Los geht's. Wir haben das Fundament gegossen, das Fundament steht. Und dann in Esra 4, das ist die Parallelgeschichte, lesen wir, seit 15 Jahren, nachdem das Fundament gelegt wurde, 15 Jahre später passiert gar nichts. Das Fundament liegt und 15 Jahre lang passiert gar nichts. Und wir befinden uns jetzt in diesem Zeitraum, nach diesen 15 Jahren, am 1. September. Und diese Passage, Haggai 1, geht vom 1. September bis zum 24. September. 23 Tage. Das ist sehr, sehr kurz. Was ist das Thema des Buches, Haggai? Der Wiederaufbau des zweiten Tempels. Das Fundament wurde ja gelegt. Nun, jetzt kann man ja sagen und auch die berechtigten Einwand sagen, das steht hier im Alten Testament. Wir sind eine Gemeinde, wir leben ja aus dem Neuen Testament. Richtig? Weil alles, was auch jetzt gerade in so einem Buch, wie wir es jetzt gelesen haben, steht auch unter dem Gesetz, unter dem mosaischen Gesetz. Das lesen wir im 5. Buch Mose 8, im 5. Mose Kapitel 28. Da heißt es sinngemäß, du bist mir treu, du bist gehorsam, ich segne dich. Du bist es nicht, ich segne dich nicht. Ganz einfach, eine lineare Anweisung an das Volk Gottes. Und wir können das nicht auf die Gemeinde übertragen. Das machen einige und das nennt man heutzutage ganz einfach Wohlstandsevangelium. Sei einfach nur lieb, lest die Bibel, ein bisschen spenden, ein bisschen Abendmahl, sei dabei und der Herr wird dich schon segnen. So ist es aber nicht. Aber es gibt trotzdem einen interessanten Vergleich von Haggai und eine Verbindung zum Neuen Testament. Und ich möchte den lesen. Schlagt mit mir auf, wer das möchte. Epheser 2. Epheser 2, Vers 20. Da heißt es, ihr, die Gemeinde, ihr seid aufgebaut auf den Grundlagen der Apostel, der Propheten, wobei Christus selbst der Eckstein ist. In ihm, in Christus, zusammengefügt, wächst der ganze Bau, die Gemeinde, Achtung, zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das heißt, zugespitzt kann man sagen, der Tempelbau im Alten Testament hat etwas zu tun mit dem Gemeindebau im Neuen Testament. Es gibt noch andere Stellen, 1. Korinther 3, da heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Heilige Geist in euch wohnt. Oder in 1. Petrus 2, da heißt es, das fand ich sehr interessant, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft und durch Jesus Christus geistige Opfer darbringen, die Gott gefallen. Also ich möchte den Text jetzt nochmal durchgehen, kurz, Haggai, und ich möchte den Schwerpunkt lesen und mit dem Vergleich zu uns als Gemeinde heute in Rastatt. Und ich hatte so den Eindruck, dass einiges, was in diesem Text steht, in Haggai, auch sehr, nicht sehr, aber doch mit uns als Gemeinde hier in Rastatt etwas zu tun hat. Aber beurteilt ihr das selber, ich lade euch dazu ein. Okay, Haggai, ich schaue in die Runde, seid ihr bereit? Es gibt drei Bereiche. Und es gibt im modernen Agile Coaching und so gibt es schon Dinge, das nennt man Problem Statement, Solution und Action. ABC. Das kennt die Bibel schon, ist uralt. Man benutzt dafür nur irgendwelche fancy Wörter, aber es ist das Allergleiche. Erster Teil ist, was ist das Problem? Der zweite Teil, was ist Gottes Lösung? Und der dritte, was ist die Reaktion, was ist die Aktion von Gottes Volk? Und ich möchte direkt einsteigen in Vers 2. Da heißt es, so spricht der Herr der Herrscher, dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, um das Haus des Herrn zu bauen. Gott hört ziemlich gut zu. Ich fand es so interessant, Gott hört zu, weil er hört zu, was dieses Volk, nicht mein Volk, also nicht Gottes Volk, was dieses Volk zu sagen hat. Und er hört ziemlich gut zu. Und dieses Volk sagt, du, wir haben keine Zeit, dieses Haus jetzt zu bauen. Das Volk benutzt eine ziemlich billige Ausrede, wie ich finde, dass sie den Tempel noch nicht fertigstellen können. Und das Problem mit dieser Ausrede, die Zeit ist noch nicht da, ist folgende. Es spiegelt ihren Willen wider und nicht Gottes Willen. Gottes Wille war von Anfang an, schon 15 Jahre vorher, baut den Tempel. Und sie haben angefangen. 15 Jahre später oder kurz danach hören sie auf, 15 Jahre passiert nichts und jetzt sagen sie, der Tempel ist wichtig, Gottes Gemeinde ist wichtig, aber ich habe eine andere Agenda. Es spiegelt nicht Gottes Willen wider. Und ich habe mich gefragt, welche Ausreden benutzt du, welche Ausreden benutze ich in meinem Leben? Welche Ausreden sprechen eigentlich aus meinem Leben, dass ich nicht an der Gemeinde beteiligt sein kann, aus meiner Sicht? Ein Tipp, frag mal die anderen. Oft ist es so, dass die anderen eher erkennen, was deine vielleicht eher möchte gern Gründe sind. Manche sagen, ich bin zu jung. Timotheus war sehr jung. Manche sagen, ich bin zu alt. Ich denke an Tante Ira oder an Richard Kriese, die so alt waren und trotzdem gedient haben und sei es nur im Gebet, nicht nur im Gebet, sondern auch, es waren die Väter und Mütter im Herrn. Manche sagen, ich bin noch nicht heilig genug. Und das ist, finde ich, die schlimmste Ausrede. Wenn jemand sagt, er ist noch nicht heilig genug, weil es ist eine fromme Ausrede. Und ich habe einen Satz aufgeschrieben, Gott beruft nicht die Begabten. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Und jeder hat eine Berufung. Jeder hat sogar eine Begabung. Aber du kannst nicht sagen, ich bin noch nicht heilig genug. Weil Gott heiligt dich auch durch den Dienst. Vers 4. Interessant ist, dass Gott jetzt hier eine Gegenfrage stellt. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Gott kommt mit einer Gegenfrage. Und was er damit sagt, ist eigentlich, also für euch offenbar ist es schon an der Zeit, eure Häuser zu bauen, aber mein Haus zu bauen, dafür habt ihr keine Zeit. Und diese getäfelten Häuser, ich weiß nicht, ob man diesen Ausdruck heute noch kennt, das sind so edle Wandverkleidungen. Ich glaube, ziemlich hässlich. Also so edle, aus edlem Holz, wo man eine ganze Wand verkleidet hat, die Decken schön verkleidet hat und es wurde so schön dekoriert. Und man kam rein und hat gemerkt, oh, hier wohnt jemand, der hat Cash. Und sie hatten Zeit, um ihre getäfelten Häuser zu bauen. Interessant ist, das gleiche Wort, getäfelte Häuser, wurde benutzt, als der erste Tempel gebaut wurde. Da wurde auch dieses Holz benutzt. Das heißt, vor 15 Jahren kommen sie zurück nach Israel, nach Jerusalem. Gott baut, sagt, baut mein Tempel. Sie legen das Fundament, das Holz liegt da zum Bau dieser Gemeinde, dieses Tempels. Und sie nehmen das und anstatt die Gemeinde zu bauen, bauen sie ihre eigenen Häuser. Und ich finde es interessant, Gott wird hier sehr konkret. Er sagt nicht irgendwie, ihr seid irgendwie ein bisschen lau geworden, ein bisschen lasch. Er sagt, getäfelte Häuser, das ist ein Statussymbol. Das ist ein Unterscheidungsmerkmal. Um sowas zu machen, so eine schöne Dekoration, liebe Zeit, da brauchst du doch Zeit, da brauchst du Geld, da brauchst du Connection. Wie kommst du an dieses Material rein? Und dann hast du das und weißt du was, es sieht ein bisschen schöner aus bei dir als beim Nachbarn, weil du kannst es dir leisten. Du hast es gemacht. Da, wo ich Kraft, Zeit und Geld reinstecke, da ist auch mein Schatz. Und hier liegt auch die größte Gefahr meiner besten Ausreden. Oh, ich bin so beschäftigt. Es kann meine Karriere sein, es müssen nicht Häuser sein, die so scheinen. Es kann meine Familie sein. Es kann sogar auch ein Lifestyle sein, der sagt, oh, ich möchte einfach so ein bisschen chilliger leben, ist vielleicht günstiger, aber trotzdem, darauf liegt meine Aufmerksamkeit in meinem Leben. Und ich möchte dich fragen, wenn du jetzt mal 15 Jahre zurückschaust in deinem Leben, worauf lag dein Fokus? Und ich möchte es klarstellen, Gott hat kein Problem mit getäfelten Häusern. Gott hat kein Problem mit einem Porsche oder mit einem Mercedes oder mit einem Reihenhaus, das vielleicht auch eine schöne Wand hat, meinetwegen. Das Problem war nicht diese Äußerlichkeiten, das Problem war die Überheblichkeit, die verbunden wurde mit diesem Haus oder mit dieser Karriere. Und was wurde damit verbunden? Meine Agenda ist wichtiger und deswegen habe ich auch das erreicht. Weil ich dafür so hart gearbeitet habe, habe ich jetzt dieses Haus oder habe ich jetzt diese Familie. Und ich entscheide, was wichtiger ist und nicht Gott. Und ich fand dazu so einen interessanten Satz von Spurgeon, der es gut auf den Punkt bringt. Manche Leute haben eine sehr große Buchführung und eine sehr kleine Bibel. Das ist symbolisch. Ihr ganzes Herz schlägt für das Geschäft und für das Reich Gottes, bleibt wenig übrig. Das ist nicht gerecht. Ich beanspruche für göttliche Dinge einen anderen Platz. Räume dem, was das Erste ist, auch den ersten Platz ein. sodass deine ganze Seele in der Liebe und im Dienst des Herrn aufgeht. Sei zuerst ein Mann Gottes oder eine Frau Gottes, ein wahrhaftiger Christ und danach ein Bankier, ein Kaufmann, ein Handwerker oder ein Arbeiter. Sei dir dessen versichert, dass Gott für euch sorgen wird, wenn dein Dienst für ihn Freude ist. Jesus sagt es noch kürzer: Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere, auch ein Häuschen oder ein Wöhnchen oder ein Pörschchen, alles andere, wenn es Gottes Wille ist und es dir gut tut, wird hinzugetan. Ich komme zum zweiten, die Lösung. Gott bietet eine Lösung an. Noch nicht. Bevor die Lösung, Gott sagt erstmal, das ist das Problem. Und jetzt kommt die Konsequenz. Die Konsequenz, Vers 6, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Richtet euer Herz auf eure Wege. Im Hebräischen kannst du auch übersetzen, tu dein Herz auf deine Straße, auf den Weg, den du gehst. Jetzt sei mal ehrlich, hör mal auf, da rumzuschwätzen, sei ehrlich, leg dein Herz mal hin, schau mal 15 Jahre zurück, wie hast du gelebt? Sei mal ehrlich. Und dann sagt er, guck mal eure Konsequenzen an für das Volk Gottes jetzt. Die Konsequenzen waren, ihr habt so viel gearbeitet, ihr habt so viel gesät, aber ihr habt wenig bekommen. Ihr habt so viel gegessen, aber ihr wart eigentlich nicht wirklich satt. Getrunken, nicht wirklich den Durst gelöscht. Ihr wart angezogen, vielleicht sogar Gucci, aber euch war nicht warm. Ihr habt Geld verdient, aber euer Vermögen ist einfach in löchrige Beutel dahingeflossen. Für mich als BWLer, was ich da zusammenlese, ist Produktivität. Input gegenüber Output. Und es ist hier eine sehr, sehr schlechte Effizienz. Sie arbeiten, und ich meine, das ist das Schlimmste, du stehst morgens früh auf, gehst zur Arbeit, kommst zurück und eigentlich hast du dein Leben nur verschwendet. Du hast es nicht wirklich investiert. Geschweige denn, du warst ein Segen, dass du noch mehr hinzugefügt hast. Aber Achtung, diese Konsequenzen, wie auch eingangs gesagt, waren die Konsequenzen für das mosaische Gesetz, unter dem mosaischen Gesetz für das Volk. Bei uns gilt es nicht. Wir stehen nicht unter einem religiösen Gesetz, etwas für Gott machen zu müssen. Das schaffen wir gar nicht. Wir stehen unter dem Gesetz der Gnade und des Geistes. Aber, und das ist jetzt sehr wichtig, es wirkt auch in unserem Leben ein geistliches Gesetz, und zwar das Gesetz von Saat und Ernte. Und das lesen wir in Galater 6, da heißt es, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wer getäfelte Häuser baut, der wird auch von dem Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Dann werden wir zur bestimmten Zeit, wenn wir nicht ermatten, ernten. Dieses geistliche Gesetz herrscht heute auch noch. Und ich finde es so wichtig, auch diese Warnung auszusprechen. Irrt euch doch nicht. Gott ist nicht ein Gott, der sich bestechen lässt durch irgendwelche frommen Turnübungen. Gott ist ein Gott, das heißt auch später im Hebräer 12, der ein verzehrendes Feuer ist. Gott sorgt schon für die Ernte. Aber was sähst du in deinem Leben? Ist es auf das Fleisch oder ist es auf den Geist? Und ich fand es interessant, wenn wir ehrlich sind als Christen, es gibt sowas wie eine geistliche Lehre in einem Leben. Eine geistliche Lehre. Das heißt, du kennst vielleicht Jesus, du bist vielleicht sogar bekehrt, du kommst in die Gemeinde, aber du merkst, da ist nicht die Erfüllung des Geistes. Da ist nicht Jesus an erster Stelle. Und es gibt vielleicht diese Phasen, die vielleicht verursacht sind durch was auch immer in deinem Leben. Es kann eine Krankheit sein, Arbeitslosigkeit, ein schwerer Schmerz in deinem Leben. Aber wie willst du dieses Leben meistern ohne den Meister des Lebens? Er ist der Meister unseres Lebens. Deswegen nochmal, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So, und jetzt kommen wir zu der Lösung. Gott bietet eine Lösung an. Ich kürze etwas ab, Vers 7. Er sagt wieder, richtet euer Herz auf eure Wege, steigt hinauf, geht ins Gebirge. Er sagt, wenn das Volk verstanden hat, uns geht's nicht gut, ich schaue 15 Jahre zurück, mir geht's nicht gut, weil ich vielleicht Gott nicht an erster Stelle hatte. Ich habe das verstanden. Dann sagt Gott, wenn du es verstanden hast, dann geh hinauf ins Gebirge und hole das Holz. Mach etwas praktisch. Und diese Aktion, ich gehe hinauf und hole das Holz, das entspricht eigentlich dem Willen Gottes. Ich gehe in die Gemeinde und mache etwas Konkretes. Otto ist verstorben. Wer macht den Begrüßungsdienst? Das ist Holz holen. Ich gehe hinauf, ich habe verstanden, irgendjemand muss ja irgendetwas in der Gemeinde auch tun. Jetzt kann man warten, bis eine Einladung kommt oder ich höre auf den Herrn und er wird mir das schon sehr deutlich machen. Gott möchte an unseren Taten uns sichtbar machen, was uns wichtig ist. Unsere Taten, das, was wir tun, das, was in unserem Herzen ist, das sagen wir und das tun wir auch. Das leben wir Tag für Tag. Und er möchte aber, dass der Herr daran geehrt wird und dass er dort sichtbar wird. Und jetzt komme ich eigentlich zum sehr, sehr interessanten Teil. Die Antwort des Volkes. Wir sind schon bei C, falls jemand mitschreiben möchte. Die Antwort des Volkes. Da hörten ab Vers 12, da hörten Zerubabel, Jeschua und der Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes. Und das Volk fürchtete sich. Der Herr sagt, ich bin bei euch. Und der Herr erweckte den Geist. Und sie gingen dann los und schafften. Gottes Anweisungen waren von Anfang an klar. Also es gab kein Missverständnis. Was sollen wir eigentlich machen? Den Tempel zu bauen. Gottes Anweisungen für uns als Gemeinde sind auch sehr, sehr klar. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Diese Anweisungen sind sehr klar. Aber das Volk, so wie auch wir heute, wir haben zu oft andere Prioritäten. Wir haben eine bessere Agenda. Wir sagen, es ist noch nicht so weit an der Zeit, Herr. Ich mache das auf jeden Fall, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ich mache das auf jeden Fall, wenn du mich heilst, wenn das Problem weg ist. Und ich finde es interessant, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Gott sagt nicht, baut mein Haus, das Volk geht, baut ein wunderschönes Haus. Haggai kommt mit einer Checkliste, sagt, Fenster drin, super, Tempel gebaut, Volk, ihr seid super. Und dann kommt Gott zum Schluss und sagt, jetzt bin ich mit euch. So steht es nicht drin. Es heißt, Gott spricht, jetzt bin ich bei euch und Gott reagiert nicht erst auf den Baubeginn. Die stehen immer noch auf diesen Fundamenten. Da ist nichts gebaut und sie stehen da und Gott reagiert auf ihre Neuausrichtung in ihrem Herzen. Das Volk hat noch gar nichts geleistet. Die haben noch gar nichts gebaut, keine Schubkarre geschoben. Und ich stelle mir das so vor, Haggai steht da und er kriegt die Eingebung und er sagt dann, und deshalb war mein Haus verödet und deswegen wurde der Himmel und der Tau zurückgehalten und die Erde und die Konsequenzen. Und das Volk ist da und es ist Stille. Weil jeder merkt, da ist was dran. Es ist Stille. Und nach dieser Stille plötzlich kriegt Haggai diese Eingebung und er spricht dann Gottes Wort in diese Stille hinein. Ich bin bei euch. Und sie haben noch nicht einmal etwas gemacht. Was passiert dazwischen? Dazwischen, wir haben es gelesen, das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Diese eine Veränderung, Ehrfurcht vor dem Herrn, ist eine, auf die Gott sofort reagiert. Er braucht nicht erst äußere Beweise. Und ich bin überzeugt, wenn Gott irgendetwas sucht in deinem und in meinem Leben, dann ist es diese Ehrfurcht vor Gott mehr als jedes Gebet und jeder Dienst. Jedes Zeugnis. Wo heilige Ehrfurcht ist vor Gott, da ist Gott und da segnet er. Wir dürfen nicht außer Acht lassen. Sie haben mit ihrem Leben Gott nicht geehrt. Ihre Prioritäten waren nicht richtig. Und zu oft war das auch in meinem Leben so. Und Gott ist ein gerechter Gott. Und er kennt diese Verfehlungen in meinem Leben. Er kennt sie auch in deinem Leben. Und wir dürfen und wir müssen davor auch vor Gott Rechenschaft ablegen. Daher die Frage, wie kann Gott einfach sagen, zu diesem Volk, das ohne ihn gelebt hat, zu diesem Rudi, der so oft ohne ihn gelebt hat, wie kann Gott da einfach sagen, ich bin bei dir? Wieso macht es Gott einfach so? Aus einem einzigen Grund, weil sie ihn fürchten. Es ist eine Zusage Gottes, ich bin bei euch. Und Jesus hat auch gesagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Matthäus Kapitel 1, da lesen wir, ein Kind wird euch gegeben und sein Name ist Emmanuel, Gott mit uns. Kapitel 2, und er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Gott hat die Sünden und die Verfehlungen, die falschen Prioritäten von uns nicht vergessen. Aber es genügt ihm, wenn wir ihn fürchten, weil Gott die Wiedergutmachung selbst vornimmt, durch seinen Sohn. Gott macht es, ich schaffe es doch gar nicht. Und weil eine ehrliche Ehrfurcht vor Gott immer eine Umkehr bewirkt, eine Buße bewirkt. Ich möchte Gott an erster Stelle haben. Ich möchte, dass meine Nachfolge echt ist, dass sie lebendig ist. Und die Frage liegt ja ein bisschen auf der Hand, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Angst und Furcht? Angst hast du dann, wenn du Angst hast vor etwas Ungewissem, Zukunftsängste, Versagensängste. Das sind Dinge, die ich nicht so wirklich greifen kann. Furcht hast du dann vor etwas Konkretem. Ein Löwe oder ein fremder Mann oder eine Frau oder eher Mann, der dich verfolgt. Davor hast du eher Furcht und keine Angst. Und genauso ist es auch bei Gott. Wer Gott nicht kennt, wer diesen Gott nicht kennt, der hat Angst vor ihm. Und wer Gott aber kennt, der hat eine Ehrfurcht vor ihm. Und manche kommen vielleicht jetzt diese eine Stelle aus 2. Timotheus 1, wo es heißt, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe. Das ist eher verbunden dann mit der Angst. Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben. Aber auch im Neuen Testament, da lesen wir gerade in den Anfängen in der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte, und über jede Seele kam Furcht. Apostelgeschichte 19, Furcht fiel auf alle und der Name Jesus wurde erhoben. 1. Petrus, fürchtet Gott. Und Philipper 2, sehr interessanter Vers, er wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Wie reagieren wir Menschen auf Gott? Und da gibt es eigentlich zwei Reaktionen, die berechtigt sind. Die erste Reaktion ist, wir möchten Gott lieben, weil diese Retterliebe uns mit Gnade überschüttet, uns erlöst von innen nach außen. Diese Retterliebe ist da, er schenkt uns Vergebung und du merkst, wie deine Fesseln wegfallen und du bist ein freier Mensch. Wir sind, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und das ist das, was Menschen erleben, die Jesus kennenlernen. Und die zweite Reaktion ist, ich stehe vor diesem lebendigen Gott und diese Sache jetzt mit Otto hat auch mir wieder vor Augen geführt, auch ich werde vor diesem lebendigen Gott stehen. Und das Einzige, die angemessene Reaktion vor diesem lebendigen Gott zu stehen, ist auf die Knie zu fallen und sich zu demütigen. Zu sagen, Herr, du bist heilig und ich bin es nicht, aber du hast mich zu dir gezogen und ich darf dich meinen Vater nennen. Liebe und Furcht ist eine angemessene Reaktion auf diesen großen Gott. Und ich denke, nur ein ganzheitlicher Blick auf Gott führt auch in eine ganzheitliche Nachfolge. Alles andere ist nur so Happy Clappy Jesus und es wird uns nicht dazu führen, dass wir diesem Gott wirklich begegnen können. Ich schließe. Wie reagiert Gott auf diese Herzensveränderung von dem Volk? Wie reagiert Gott vielleicht auch heute? Vers 14, Gott erweckt den Geist in ihnen, nachdem sie ihn fürchten. Das ist eine Erweckung. Wir alle wollen eine Erweckung haben. Man sehnt sich danach, dass Gott gegenwärtig ist. Aber nicht alle wollen diese Ehrfurcht vor Gott haben. Diese Ehrfurcht, dass wir wissen, ich darf und ich soll vor diesem lebendigen Gott stehen. Und ich werde vor diesem lebendigen Gott stehen. Und ich lebe ja jetzt schon vor ihm. Er kennt mich doch. Und ich habe, wenn ich ihn nicht kenne, da habe ich Angst. Wenn ich ihn aber kenne als diesen Vater und diesen Retter, da kann ich nur meine Knie beugen und sagen, Herr, dir gehört mein Leben. Und der Herr erweckte den Geist. Und dann beginnen sie den Tempel zu bauen. Eins ist, sollte uns klar sein, Gott hat kein Interesse, dass wir uns jetzt alle hier zusammenreißen. Jetzt mehr Bibel lesen. Rudi hat recht, am Montag, ich kaufe mir die größte Bibel. Gott hat gar kein Interesse an irgendwelchen gesetzlichen Geschichten. Nein. Gott erweckt den Geist. Mir fällt gerade ein Beispiel. Ich habe früher sehr, sehr lange geraucht. Und ich wusste, als Christ raucht man nicht. Vielleicht nicht so gut, als Christ zu rauchen. Und es war nicht jemand, der zu mir kam und gesagt hat, Rudi, hör auf zu rauchen. Es war der Heilige Geist, der mich wirklich dazu gedrängt hat, mir die Kraft gegeben hat, aufzuhören mit dieser Sucht, die mich gebunden hatte über all die Jahre. Und ich war so dankbar, dass es nicht aus einem religiösen Motiv war, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes, die mich von dieser Sünde befreit hat. Der Heilige Geist, wie viel mehr wir, die im Neuen Testament leben, wir wissen um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist der Geist, der auch Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Was für eine Kraft steckt dahinter? Aber wir können auch diesen Geist dämpfen. Und wenn wir diese Ehrfurcht vor Gott nicht haben, ist es dieser Weg dahin, den Geist zu dämpfen. Jetzt zum Schluss, wie kann ich Gott fürchten? Vers 12 heißt es ganz einfach eigentlich. Das Volk hörte auf Gottes Stimme. Und es ist eine interessante Beschreibung. Sie hören nicht nur einfach eine Predigt, so wie auch heute. Sie hören die Stimme Gottes. Und da ist ein Bewusstsein bei dem Volk, Gott redet, Gott spricht zu mir, nicht ein Mensch. Gott schickt Propheten, er schickt Menschen. Sie reden, sie predigen, aber darin erschallt die Stimme Gottes. Und manchmal ist sie so deutlich und manche erleben es gerade jetzt. Sie spüren, wie die Stimme Gottes spricht. Ich habe mich gefragt, es gibt viele, im Alten Testament gab es so viele Propheten und auch heute gibt es so viele gute Prediger, aber das Volk hat darauf gepfiffen. Die sind gekommen und gegangen und das Volk hat sich nicht verändert. Sie haben es ignoriert. Wo ist der Unterschied, dass das Volk jetzt 15 Jahre später, in den 15 Jahren kamen ja auch Leute vorbei. Sie haben auch nicht darauf gehört. In den 15 Jahren dieser Gemeinde hatten wir auch so viele gute Prediger und vielleicht bist du auch eher an denen vorbeigelaufen. Wo ist der Unterschied jetzt zu denen hier? Eine einzige Sache. Sie hörten die Stimme Gottes. Und dieses Hören ist jetzt nicht ein, ich habe jetzt verstanden. Es ist ein Hören mit dem Herzen. Und es ist ein Hören, wo dein Herz weich ist. Wo du merkst, ich bin jetzt bereit, auf Gott zu hören. Und Peter Grell benutzt in seiner Predigt ein sehr, sehr gutes Bild, was mir gefallen hat. Stell dir vor, dein Herz ist wie eine Stadt, du bist da drinnen und du hast eine Stadtmauer. Und da kommt Jesus, dieser König aller Könige, und er möchte in deine Stadt, in dein Herz, in dein Leben. Ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Und du stehst da auf deiner Stadtmauer und sagst, was ich? Bin beschäftigt, ich muss noch was erledigen. Aber wenn du was zu sagen hast, gib Gas. Ich muss weitermachen. Wenn dein Herz so ist, dann ist dein Herz verhärtet. Oder du rennst runter von deiner Stadtmauer, du öffnest alle Türen und du rennst raus ihm entgegen und du kniest dich nieder und sagst, Herr, dein Diener ist da, sprich, was kann ich für dich tun? Das ist ein Mensch, der sagt, mein Herz ist bereit, von Gott verändert zu werden. Und dieses Zuhören ist hier gemeint. Es ist ein weiches und es ist ein fügsames Herz, wo Gottes Wort sich in mein Herz reinlegt und es bewirkt eine Veränderung. Es ist ein Gott der Himmel und der Erde. Er ist unser Vater im Himmel, aber im Hebräer 12 heißt es auch, er ist ein Gott, ein verzehrendes Feuer. Gott hat dem Volk klargemacht, dass das Leben, wie sie gelebt haben, das war nicht gut. Ihre Prioritäten lagen falsch. Gott spricht aber, ich bin der Einzige für und mit dem es sich lohnt zu leben. Ich schenke das Leben, ich kann gelingen und auch misslingen. Leben und Tod liegt in meiner Hand. Ich regiere, ich habe euch gerettet und ich sage euch, baut mein Haus. Ich sage euch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und macht es dein Herz empfindsam oder merkst du etwas, wo du abhärtest? Da können noch so viele Leute kommen und hier predigen. dein Herz bleibt immer verhärtet. Darum, und damit schließe ich, darum bete, Herr, erweiche mein Herz. So wie David gebetet hat, erschaffe in mir, o Gott, ein neues und ein reines Herz. Gott selbst sagt, ich will mein Volk ein neues Herz hineinlegen. Er möchte dieses Versteinernde rausmachen und ein fleischerndes, ein echtes Herz hineinlegen. Darum ist die einzige Sache, die du machen kannst, bete. Geh zu Jesus. Lass für dich beten. Und lass uns als Gemeinde eine Gemeinde sein, die den Herrn von ganzem Herzen liebt und ihn von ganzem Herzen fürchtet, die weiß, vor welchem Gott wir stehen. Denn unser Gott, er ist gegenwärtig und er spricht: Ich bin mit euch. Amen.